Unternehmer Jam Session.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Unternehmer Jam Session liefert Podcastern Blaupausen wie ein Trockener, thematisch breit gefächert wie ein bekiffter V. Liebe Grüße gehen raus an Dendemann, der Pate stand für die lyrischen Ergüsse meinerseits. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Die verspricht, eine ganz besondere Folge zu werden, um mal ein wenig Markus Lanz-Vibe hier reinzubekommen. Warum verspricht sie, eine ganz besondere Folge zu werden? Zum einen ist es mal wieder eine Me, Myself and I, also eine Solo-Folge, was es ja jetzt noch nicht so oft gab, aber ja immer mehr kommen wird, und weil sie vermutlich thematisch etwas aus der Reihe treten wird. Aber ich hatte es ja im Eingangszitat gesagt, wir sind thematisch breit gefächert. Und der Hintergrund ist, dass ich etwas müde bin. Man hört es mir vielleicht nicht an, aber vielleicht hört man es mir auch an. Ich bin etwas müde, weil sehr anstrengende Tage hinter mir liegen, beruflich gesehen. Die Finanzierungslandschaft ist im Moment extrem anstrengend, muss man mal sagen, da Finanzierungsprozesse sehr, sehr aufwendig geworden sind, sehr, sehr lange dauern, sehr viel Nacharbeit oftmals erfordern und viele Dinge sich dadurch verschieben und die Folge dann in so einer Art Kettenreaktion. Aus verspäteten Eröffnungen resultieren dann weitere Liquiditätsengpässe womöglich. Und es ist einfach aktuell eine sehr, sehr herausfordernde Zeit in der Finanzierung. Erfordert viele, viele Gespräche und so weiter. Macht immer noch nach wie vor tierisch Spaß. Die Finanzierungen sind am Ende des Tages auch immer erfolgreich. Also in dem Sinne, dass man da eine Lösung findet. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt unmöglich ist zu finanzieren, auf gar keinen Fall. Es bedarf nach wie vor, was ich ja in ganz vielen Folgen auch schon gesagt habe oder auch in einem anderen Podcast, wo ich zu Gast bin, dass man eine professionelle Vorbereitung braucht, Finanzierungsprozesse professionell managen muss. Das ist ja immer so auch ein Claim von mir. Das ist heutzutage noch viel, viel wichtiger. Aber gefühlt ist es aktuell eine sehr anstrengende Zeit, kann natürlich auch bei mir am zunehmenden Alter liegen. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon, muss ich rechnen, 48, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Während ich diese Folge aufnehme, bin ich noch 47, verrückt, noch ein richtiger Jungspund. Dennoch war ich oder bin ich sehr, sehr müde und habe tatsächlich überlegt, ob ich mir mal eine Woche Pause gönne und vielleicht auch mit diesem Podcast pausiere, da mir auch ad hoc kein spannendes Thema irgendwie eingefallen ist, was natürlich mit der Müdigkeit zusammenhängen kann. Und ich habe mich da mit meiner Partnerin ausgetauscht und wir hatten so überlegt, was könnten denn vielleicht spannende Themen sein. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, vielleicht doch einfach mal vielleicht eine persönlichere Folge zu machen, wo es jetzt gar nicht so stark um Content geht, was Unternehmertum angeht, sondern vielleicht einfach mal den Menschen hinter dem Podcast ein bisschen weiter kennenzulernen. Und das fand ich direkt auch eine ganz coole Idee. Und ich habe mir überlegt, was könnte man da mal so als Thema nehmen? Und da ich ja gerade erwähnt habe, dass ich so ein bisschen Probleme hatte, mich intrinsisch zu motivieren, was ja sonst eigentlich eine Stärke von mir ist, habe ich mir überlegt, vielleicht macht es ja Sinn, irgendwas zum Thema Motivation zu machen. Ich wollte jetzt nicht eine klassische Motivationsfolge machen, was mit Sicherheit auch spannend wäre. Aber ich habe für mich überlegt, was ist denn so, was motiviert mich denn jetzt, wenn ich genau in so einer Phase bin, dann Dinge zu tun? Und dann komme ich immer sehr schnell auf das Thema oder auf die Themen Hip-Hop und Rap. Und das dürfte jetzt wahrscheinlich für die fleißigen Stammhörer dieses Podcasts keine Riesenüberraschung sein. Wenn man meinen Podcast verfolgt, was denn so meine Lieblingsmusik ist, das ist nun mal Rap und mit Hip-Hop die Kultur dahinter. Es ist aber tatsächlich so, dass Hip-Hop und Rap für mich viel, viel mehr ist. Und ich habe dann, das Ganze mache ich jetzt hier nicht Freestyle, also ohne Text, sondern ich habe mir so ein bisschen überlegt, was könnte denn so ein Faden sein, weil mir auch das Thema Hip-Hop und Rap so wichtig ist, dass ich da nichts irgendwie Wesentliches vergesse, was ich mit auf den Weg geben soll. Und aber da bei der Überlegung, was ich alles so erwähnen möchte, ist mir aufgefallen, welchen hohen Stellenwert tatsächlich Rap auch in meiner unternehmerischen Karriere, so nenne ich es jetzt mal, hat und welchen Einfluss das da auch hatte. Und diese ganze Folge, diese Idee jetzt auch für die Folge ist auch so ein bisschen mit inspiriert durch einen bestehenden Podcast, den ich privat einfach sehr, sehr gerne höre. Es ist kein Unternehmer-Podcast, es ist ein Podcast von meinem lieben Podcast-Kollegen Nico Backspin. Das klingt immer so, als würde man sich persönlich kennen, aber ich kenne ihn überhaupt nicht, er wird auch mich nicht kennen. Aber es ist ja, das schafft ja gerade so ein Podcast, der schafft ja immer so eine Verbundenheit. Wenn man irgendwie regelmäßig so einen Podcast hört, denkt man ja tatsächlich immer, man würde diesen Host irgendwie persönlich kennen. Und dieser Podcast auf jeden Fall heißt, was ist Rap für mich? Kann ich sehr, sehr empfehlen für alle, die Rap, Hip-Hop affin sind. Und da geht es darum, dass Menschen, Persönlichkeiten, meistens irgendwie mit so einem Szenebezug, Hip-Hop, Musik, irgendwas Kreatives erzählen, welchen Stellenwert Rap in ihrem Leben hat. Und das finde ich immer sehr spannend zu hören, tatsächlich, wie Menschen über Rap und Hip-Hop berichten. Und da es wahrscheinlich nie passieren wird, weil ich schon sagte, Nico Backspin kennt mich nicht, er wird mich nicht auf dem Radar haben, also werde ich auch nicht die Gelegenheit bekommen, dort eingeladen zu werden in diese Sendung. Aber wenn irgendjemand Nico Backspin kennt oder Bezug dazu hat, bitte, ich hätte total Bock, in diese Sendung zu gehen, in diesen Podcast zu gehen und über Hip-Hop und Rap zu erzählen, wie es mich prägt. Aber da ich, wie gesagt, nicht davon ausgehe, dass das passieren wird, habe ich mir überlegt, mache ich doch einfach selber eine solche Folge unter dem Titel Was ist Rap für mich? Und das soll genau diese Folge sein. Und das passt auch sehr gut, weil einfach Rap in erster Linie für mich einfach mal, das sagte ich schon, Motivation ist. Allein die Tatsache, dass wir festgelegt haben, dass es in dieser Folge um Hip-Hop geht, gibt mir schon so, so viel Motivation, dass ich echt Bock habe, diese Folge jetzt aufzunehmen. Und ich hatte es auch schon mal in anderen Podcast-Folgen erwähnt, dass ich generell vor Aufnahmen, vor allem wenn ich dann Intros nochmal aufnehmen muss für die spezielle Folge oder Outros oder die sogenannten Zugaben, um mich da auch zu motivieren, eigentlich immer vorher Hip-Hop höre. Und generell ist es so, auch das habe ich schon in einigen Podcast-Folgen gesagt, wenn irgendwas nicht so läuft, wenn es schwierig ist, ich brauche immer Hip-Hop-Musik um mich herum, um mich zu pushen, um mich zu motivieren. Es ist für mich einfach die perfekte Motivation. Das ist ja auch unter anderem ein Grund deswegen, warum ich die Playlist, die man sich auf Spotify anhören kann, Unternehmer Jam Session, ins Leben gerufen habe, weil mich auch da tatsächlich interessiert, und das frage ich ja alle meine Interviewgäste, was die so für Musik haben, spezielle Lieder, spezielle Gruppen, die motivieren. Und erstaunlich war, dass es sehr, sehr wenige Gäste sind, die auch Hip-Hop hören, wo ich dann die These aufgestellt habe, dass Hip-Hop scheinbar in der Unternehmerlandschaft nicht so verbreitet ist. Ist natürlich jetzt auch eine sehr schmale Grundgesamtheit erstmal. Da wird man jetzt keine generelle Ableitung treffen können, dass Unternehmer keinen oder wenig Hip-Hop hören oder wenige Unternehmer Hip-Hop hören. Aber generell finde ich das eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Was Rap für mich aber auch ist, was ich ganz oft so sage, wenn ich dann im privaten Bereich darüber spreche, wenn das mal vorkommen sollte, Rap ist tatsächlich der Soundtrack meines Lebens. Also wenn mein Leben irgendwann mal verfilmt wird, was wahrscheinlich auch nicht vorkommen wird, was auch völlig okay ist, dann müsste der Soundtrack auf jeden Fall aus Hip-Hop-Musik bestehen, aus Rap-Musik bestehen. Und ich möchte da jetzt mal, um euch so ein bisschen abzuholen, wie lange ich auch schon Hip-Hop höre und vielleicht auch welchen Hip-Hop ich höre und wie sich das auch in der Zeit so ein bisschen gewandelt hat, was aber auch immer Konstanten waren, einfach mal so ein bisschen vorne anfangen. Das passiert auch immer in diesem Podcast. So, was waren die ersten Einflüsse, was waren die ersten Sachen, die man so gehört hat im Hip-Hop-Bereich und wie kam man da überhaupt dazu? Bei mir war es klassisch, würde ich mal vermuten, dass man über Freunde an die Musik herangeführt wurde. Es war in der Schulzeit, ich weiß es nicht ganz genau, es muss irgendwie so 91, 92 gewesen sein. Das war eine Zeit, da war ich schon so, da habe ich schon Basketball gespielt, ich habe geskatet, also sehr auf dieser amerikanischen Linie, sage ich jetzt mal. Und von da ist es dann ja, glaube ich, zu Hip-Hop nicht sehr weit, dass dann auch die Musik dazu ist, zum Skaten, zum Basketballspielen. Und das war ein Freund von mir, mit dem ich auch zusammen Basketball gespielt habe, der hat mir das erste Mal Tupac tatsächlich gezeigt, was für viele, glaube ich, in meinem Alter ein klassischer Einstieg ist. Dear Mama war auf jeden Fall das erste Lied, was ich gehört habe, oder Brenda Got a Baby. Eins von den beiden Liedern waren die ersten Lieder, die ich gehört habe, und es hat mich sofort geflasht. Ich weiß nicht warum, ich habe diese Art von Musik dann vorher nie gehört. Ich habe eine ältere Schwester, die sehr, 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 sehr pop-affin ist. Ich kann es gar nicht die ganzen Lieder wiedergeben, die damals so liefen. Und diese Musik, weil das auch so neu für mich war, fand ich einfach richtig cool. Und ich glaube auch tatsächlich, weil es so ein bisschen anders war und nicht jeder damals auf jeden Fall in der Zeit gehört hat. Und das ist irgendwie schon so ein bisschen so ein Wesensmerkmal, was mich auch auszeichnet, jetzt nicht krampfhaft bewusst immer anders irgendwie zu sein. Mich reizt es aber tatsächlich auch immer mal so ein bisschen andere Dinge zu gehen, auch andere Wege zu gehen und nicht so das, was jetzt unbedingt jeder macht. Ist vielleicht auch eine wesentliche Unternehmereigenschaft und erklärt vielleicht ganz gut, warum ich dann auch den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin, so wie ich ihn gegangen bin. Und nach Tupac war da noch ein Soundtrack, der mich sehr geprägt hat. Colors, Farben der Gewalt hieß der, meine ich. Da kann ich jetzt witzigerweise überhaupt keinen Song mehr nennen. Ich höre ihn auch nicht mehr aktuell und schon länger nicht mehr. Aber in meiner Erinnerung hat er mich sehr geprägt. Der Film war, glaube ich, auch ganz cool, aber auch vor allem der Soundtrack hat mich sehr geprägt. Und ich bin dann über einen anderen Freund sehr stark auf diesem amerikanischen Film erstmal hängen geblieben und kam dann sehr schnell zu einer meiner bis heute absoluten Lieblingsgruppen. Das ist A Tribe Called Quest. Die haben die ersten Alben auch Anfang der 90er veröffentlicht. Da kann ich jetzt überhaupt kein Album herauspicken, weil alle Alben ich einfach gesuchtet habe und bis heute komplett durchhören kann, ohne dass ich skippen muss, ohne dass ich sagen muss, da ist irgendwas wack. Mein Gott, wie konnte ich das denn früher hören? Das ist ja total peinlich. Das ist Musik, die ist für mich so dermaßen zeitlos. Und auch viele andere, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, bestätigen sowohl früher als auch, haben früher bestätigt und bestätigen auch heute noch, denen ich das zeige, hey, das ist echt Musik, die kannst du cool so nebenbei hören. Das ist jetzt nicht so abfällig gemeint mit nebenbei hören, aber ich war eine Zeit lang auch als DJ aktiv und habe überwiegend in so Bars aufgelegt und also in Restaurants, Bars, da wo es nicht primär ums Tanzen ging, sondern um eine nette, angenehme Beschallung im Hintergrund zu haben. Und da war ich tatsächlich ganz gut drin. Ich war kein guter DJ, das würde ich nicht sagen. Ich bin jetzt technisch nicht versiert, dass ich da scratchen kann ohne Ende. Ich kriege gute Übergänge hin, das würde ich jetzt schon mal sagen. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht ein wirklich technisch versierter, guter DJ. Aber mein Musikgeschmack empfand ich schon immer so, dass er gut dafür geeignet war, genau in solche Lokalitäten zu spielen. Also Musik zu spielen, Hip-Hop in dem Fall, war schon ein bisschen anders ist, weil mich nervt es auch immer, wenn ich in gastronomischen Betrieben bin oder irgendwo bin und da läuft einfach so belanglos Radiomusik, weil das für mich so wenig Identität zu dem Laden gibt, weil das für mich einfach so belanglos ist. Ich selber höre nie Radio tatsächlich. Ich habe nie groß Radio gehört. Ich habe es im Auto schon immer gehasst. Ich hatte Gott sei Dank schon immer dann ein Tape-Deck oder sowas. Wir hatten früher noch Tapes, für die, die es noch kennen, Kassetten. Es war mir immer ganz wichtig, es lief immer Kassette, es lief eigentlich nie Radio, es sei denn, ich hatte irgendwie Kassetten vergessen oder so. Auf jeden Fall, und dann war ich da als DJ unterwegs und gerade Tribe Called Quest ist so eine Art von Hip-Hop, die hören auch gerne Leute, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, weil die Musik stört dann halt nicht. Und wenn man da Heads sitzen hat, also die Musik wirklich fühlen und genau das hören, die flippen dann sozusagen aus. Und das war immer ganz cool, mit dieser Musik um die Ecke zu kommen. Und ein guter Freund von mir, der auch heute noch ein guter Freund von mir ist, der war oft in Kanada unterwegs und hat da immer sehr, sehr coole Platten, Schallplatten dann tatsächlich mitgebracht, die alle so in diesem Stile sind. Und vom Amerikanischen kam dann irgendwann der Weg auf den deutschen Hip-Hop und ich war dann zu Beginn, früher war das immer so Team Fettes Brot und nicht Team Fantastische Vier. Ich höre bis heute nicht gerne Fantastische Vier. Ich kann natürlich respektiere klar, was die alles für deutschen Hip-Hop gemacht haben, dass die Türen geöffnet haben und dass die natürlich künstlerisch einen guten Output haben, keine Frage, aber es ist halt einfach nicht mein Musikgeschmack gewesen, es ist auch immer noch nicht. Da war ich eher Team Fettes Brot und bin es auch bis heute noch, auch da, wo viele Hardcore-Heads, Hip-Hop-Hardcore-Heads jetzt sagen, okay, klar, technisch sind die auch nicht so versiert. Auch was die Reime angeht, sind die ja eher ein bisschen simpler. Aber ich fand, die hatten immer ein sehr, sehr schönes, die haben immer so ein cooles Gefühl verbreitet. Ich mochte so eher diesen spaßigen, funny Hip-Hop ohne große Schimpfworte. Und die haben einfach eine gute Zeit verbreitet. Und das war, glaube ich, auch so in dieser Zeit, war ich extrem entspannt und mochte dann auch tatsächlich diese Musik hören. Und irgendwann kam mir dann so die Zeit, wo Acro Berlin und Kool Savas und so auf die Bildfläche kam. Und ich mochte diese Musik am Anfang überhaupt nicht. Ich habe sie gehasst und dann ist man da ja so Hip-Hop-Polizei und sagt, mein Gott, die können doch alle gar nicht, was ist denn für Texte und ist so einfallslos, ist doch gar nicht so lyrisch und so weiter und so fort. Das hat sich heute auch alles so ein bisschen von meinem Mindset her geändert. Ich verstehe tatsächlich, warum diese Musik, diese harte Straßenrap, der dann kam, auch so erfolgreich war, weil der einfach andere Leute abgeholt haben, die in ganz anderen Lebensumständen waren, als ich jetzt damals war. Von daher kann ich aus heutiger Sicht hundertprozentig nachvollziehen, warum so viele auf diesen Straßenrap abgefahren sind und gesagt haben, die anderen, diese Comedy-Rapper da, kann man ja nicht ernst nehmen, was geben die mir denn? Weil die, wie gesagt, die einfach wahrscheinlich in anderen Lebensumständen waren. Aber ich bin dann von Fettes Brot sehr schnell dann auf 1-2 gekommen und das ist alle, die diesen Podcast verfolgen, die Gruppe, wo Dendemann war, also Dendemann, Rabauke, die waren zusammen 1-2 und Rabauke war der DJ von Fettes Brot zuvor und auch Dendemann ist so im Dunstkreis von 1-2 mit hochgekommen und ich habe Dendemann auch, oder 1-2, das erste Mal gesehen, als sie Vorgruppe von Fettes Brot waren und das war auch etwas, hat mich sofort abgeholt, hat mich sofort geflasht, die Texte, die Wortspiele, so kreativ, so lustig, so unterhaltsam, zum Nachdenken. Also hat mich definitiv abgeholt. Auch ein Rapper, der komplett ohne Schimpfwörter auskommt, Sachen sehr umschreibt, sehr lyrisch ausdrückt. Das hat mich einfach abgeholt. Und sein erstes Album dann, also es kam erst eine EP raus, und, die Sport-EP, dann kam sein Album Gefährliches Halbwissen und das auch für mich noch ein wirklich wegweisendes Album und dieses Album sollte eigentlich Pate stehen, Gefährliches Halbwissen, als Name für den Podcast. als ich dann ja Jahre später jetzt diese Idee für diesen Podcast hatte, da ist ja, das habe ich glaube ich auch schon mal in der Folge erzählt, wie schwierig die Namensfindung ist für einen Podcast. Und ich wollte als erstes gefährliches Halbwissen haben, weil der Hintergrund dazu ist, ich wollte klar eine Beziehung, da war mir schon bewusst, ich wollte eine Beziehung zu Hip-Hop haben. Und da war für mich klar, okay, eine der ersten deutschen prägenden Platten war für mich gefährliches Halbwissen. Das wäre schon Logik für mich genug gewesen. Aber auch, weil ich immer damit so ein bisschen, oh Gott, ist das das richtige Fremdwort, kokettiert habe. Ja, ich glaube, das ist das richtige Fremdwort, dass man als Berater, ich war dann schon Finanzierungsberater, immer so ein bisschen gefährliches Halbwissen hat. Und von daher fand ich den Titel erstmal ganz passend. Das war dann so der Arbeitstitel. Ich habe dann allerdings auch gesehen, dass es schon einen Podcast gibt, der diesen Namen hat, der aber irgendwie eingestellt war. Und dann haben wir ja weiter gescribbelt und daraus ist dann Unternehmer Jam Session geworden. Aber das ist schon mal so ein Indiz dafür, dass Hip-Hop immer in meinem Leben war und tatsächlich auch meinen kompletten unternehmerischen Werdegang begleitet hat und mal mehr und mal weniger stark geprägt hat. Und im Grunde genommen ist Hip-Hop sogar der Einstieg generell in meine Selbstständigkeit. Weil ich hatte schon gesagt, ich habe eine Zeit lang als DJ aufgelegt und weil mich dann keiner buchen wollte. Nein, weil ich habe dann in der Jugend Freunde getroffen, wie gesagt, auch da über den Basketball kam das zustande. Da kommt auch mal eine separate Folge dazu mit Sven, da erzählen wir darüber, weil wir irgendwann angefangen haben, Partys zu veranstalten. Und der Hintergrund ist, okay, wir haben eine bestimmte Art von Hip-Hop gehört. Generell war Hip-Hop ja noch nicht so verbreitet zu der damaligen Zeit. Und dann der Hip-Hop, den wir gehört haben, war vielleicht noch ein bisschen weniger verbreitet. Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, pass mal auf, für uns gibt es keine richtige Plattform, wo wir hingehen können. Wir machen jetzt einfach eigene Partys. Und das war eigentlich der Weg in das Unternehmertum. Das Erste, was ich selbstständig gemacht habe, war mit Freunden zusammen Partys veranstaltet. Zunächst haben wir in dem Restaurant von dem Vater von Sven Veranstaltungen durchgeführt. Später haben wir externe Locations angemietet beziehungsweise Deals mit den Inhabern ausgeschlossen. Er bekommt den Getränkeumsatz, wir bekommen den Eintritt und wir hatten es immer schon in Kombination Musik und Essen. Wir haben da immer so ein kleines Catering, so ein Buffet gemacht. Chill and Dip hießen die Veranstaltungen. Und das waren eigentlich so die ersten unbewussten Schritte in die Selbstständigkeit, weil man da fing man damit an, okay, wir haben angefangen, Produkte mehr oder weniger mal so zu kalkulieren. Wir haben geguckt, wie kann denn Geschäftsmodell sein? Was können Locations sein? Wie vermarkten wir das Ganze? Wie vermarkten wir es besser? Was machen wir mit Dekoration? Wir brauchten dann auf einmal sowas wie Personal, wie geht denn das Ganze, Rezepturen machen und so weiter und so fort. Also da, das war alles sehr, es ist alles sehr organisch natürlich und natürlich gewachsen, weil von keiner von uns hat jetzt gesagt, wir möchten da jetzt selbstständig sein. Es hat sich einfach so entwickelt. Und da habe ich schon gemerkt, tatsächlich, was meine Leidenschaft ist. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass es eigentlich fast natürlich war, wie der ganze Weg weitergegangen ist. Ich habe dann angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, hatte da den Schwerpunkt Entrepreneurship, hatte dann das Glück, dass ich einen sehr, sehr inspirierenden und motivierenden Professor hatte, der ebenso das Thema Unternehmertum mit einer Leidenschaft verkörpert hat, dass ich fast gar nicht umhinkam, irgendwas im Bereich der Selbstständigkeit zu machen. Und diese Leidenschaft, die ich vorher durch das Organisieren der Partys verspürt habe, also selber irgendwas zu tun und damit etwas zu bewegen, also klassisch selbstständig zu sein, in Kombination mit diesem inspirierenden Professor, der mal gesagt hat, es ist gar nicht so wichtig immer, dass alle selbstständig sind. Selbstständige brauchen dann auch ganz oft einfach Unterstützer, also Berater, die ihnen dabei helfen, erfolgreich selbstständig zu werden. Auch das hat mich so fasziniert. Und für mich war sozusagen die perfekte Kombination dann eigentlich, selbstständig zu sein als Berater, der anderen Selbstständigen dabei hilft, erfolgreich zu werden. Und ich habe mich ja dann, wisst ihr ja alle, auf die Finanzierung spezialisiert und da tatsächlich Menschen helfen, die einen Traum haben, dass der Traum nicht daran scheitert, weil sie das Geld nicht bekommen. Und das war so für mich quasi die perfekte Symbiose, um diese beiden Leidenschaften, die ich da erfahren habe, zu kombinieren. Jetzt ist aber auch noch diese andere Leidenschaft, war dann schon immer auch das Gastronomische. Und das führte dazu, dass ich mit Freunden zusammen Immergrün Franchise-Partner wurde. Und auch hier konnten wir erstaunlicherweise den Hip-Hop-Einfluss sehr, sehr gut umsetzen. Den ersten Immergrün-Standort haben wir in den Kölner Kaden eröffnet. Und dort war der Hip-Hop-Einfluss jetzt noch nicht äußerlich am Store so ersichtlich, sondern eher über die Facebook-Seite, die wir damals betrieben haben. Da habe ich die Inhalte gepflegt und wir haben da sehr viel, oder ich habe dann da sehr viel auch schon immer mit Hip-Hop-Zitaten gespielt und Hip-Hop-Anleihen und auch so Hip-Hop-Musik immer empfohlen. Und mit dem zweiten Standort in Kassel konnten wir dann die Hip-Hop-Einflüsse noch stärker einbinden, was meine Leidenschaft noch mehr entfacht hat. Und zwar war Immergrün zum damaligen Zeitpunkt, es war 2012, als wir Kassel eröffnet haben, so ein bisschen im Umbruch, was das Design angeht. Heute ist es auch schon wieder viel weiter. Also wenn ihr heute in Läden geht, in Immergrün-Standorte, wisst ihr nicht, wovon ich spreche. Aber 2012 war so die Marschrichtung so von dem ersten Design, was ja sehr, sehr jung, sehr quietschig, sehr bunt war, hin. Man wollte so ein bisschen erwachsener und so ein bisschen rougher sein. Und das fand ich total cool, weil das wieder extrem gut mit meiner Leidenschaft, dem Hip-Hop, zusammengepasst hat, was dazu führte, dass wir, glaube ich, tatsächlich in Kassel auch der erste Store waren, der so ein bisschen rougher, so ein bisschen Beton-Optik hat, also ein bisschen Street-Optik. Und wir haben sogar ein Graffiti in den Laden bekommen, was ich total gefeiert habe, weil klar, Graffiti ist eins der Elemente von Hip-Hop. Und das war der Herkules, also das Wahrzeichen von Kassel, gesprayt mit einem Immergrün Becher in der Hand. Wir haben ein DJ-Pult in den Laden integriert, was viele, glaube ich, auch nicht verstanden haben, auch die Center-Manager, also wir waren ein Standort in einem Center, haben immer so ein bisschen geguckt, okay, warum steht jetzt ein DJ-Pult? Wir haben das aber dazu genutzt, jetzt nicht nur als Optik, sondern wir haben dann mehr oder weniger regelmäßig so eine eigene Musikreihe auch gemacht, nannte sich Frische Beats at Immergrün. Das haben wir gerade gemacht, wenn wir irgendwelche Jubiläen gefeiert haben. Und weil wir am Anfang so euphorisch waren, haben wir quasi alles gefeiert. 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 9 Monate davor noch. Und dann so zu verkaufsoffenen Sonntagen und Midnight Shopping und so, halt um immer ein bisschen was Besonderes zu bieten. Und da haben wir dann DJs hier aus Kassel auflegen lassen. Schöne Grüße an Danny, der bei uns aufgelegt hat. Auch Lars ist aus Köln gekommen. Lars kennt ihr, der hat das Intro gemacht zu diesem Podcast. Der hat auch das Becks-Logo gemacht, das habe ich schon mal gesagt. Der hat auch damals das The Snack People-Logo gemacht. Also die Snack People waren diejenigen, die Immergrün-Standorte betrieben haben. Der hat da mit aufgelegt. Und das hat wahrscheinlich jetzt nicht nennenswert zu mehr Umsatz geführt. Aber es hat dazu geführt, man hat über uns gesprochen, man hat uns wahrgenommen und man hat uns immer so ein bisschen so in dem Lichte wahrgenommen, okay, die sind cool, die sind so ein bisschen hip und so weiter und so fort. Das fand ich schon sehr, sehr cool und es hat uns auch dazu geführt, diese Kombination, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, zwischen Essen und Musik. Wir haben dann auch eine Zeit lang Kooperationen mit anderen gemacht und haben mit denen dann so Veranstaltungen gemacht. Das nannte sich Beats, Cuts und Raps. Also jetzt nicht Raps wie der Musikstil Rap, sondern wie das Essen der Rap, merkt ihr schon wieder meine super kreative Leistung. Und da haben wir dann halt auch verbunden, haben wir mal in Kiosken aufgelegt, wo es dann Getränke von uns gab und Raps von uns gab und die Musik. Und das war einfach, das haben wir als Werbemittel genutzt. Kleiner Tipp noch an der Stelle oder ein kleiner Fuck-up, den wir hatten. Ich habe gesagt, wir haben dann im Laden selber so kleine musikalische Veranstaltungen gemacht und haben das natürlich auch über Facebook promotet. Es war damals noch, Facebook war das relevant. Ich weiß gar nicht, ob es Instagram schon gab. Auf jeden Fall haben wir das dann über Facebook promotet. Haben natürlich vergessen, es bei der GEMA anzumelden. Oder irgendwann hatte die GEMA, glaube ich, schon eine Zeit lang irgendwie so, weil sie nichts zu tun hatten oder keine Ahnung, auf jeden Fall haben die Facebook-Seiten durchforstet, gezielt nach Veranstaltungen gesucht, weil wir haben das immer als Veranstaltung deklariert, was keine klassische Veranstaltung war, weil wir keinen Eintritt und nichts genommen haben. Aber irgendwann haben wir ein nettes Schreiben der GEMA bekommen. Wir mögen doch mal Stellung dazu beziehen und was auch dazu geführt hat, dass wir Geld nachzahlen mussten und das war auch gar nicht so wenig, jetzt ehrlich gesagt, aber war schon so ein bisschen Abfuck, vor allem Abfuck dafür, weil es gefühlt uns ja gar nicht so viel gebracht hat. Also, das als kleiner Tipp, immer die GEMA anmelden. Und was aber noch dazu geführt hat auch, dass wir da immer in so in diesem Kontext wahrgenommen wurden mit diesem Hip-Hop, dass sich noch andere Veranstaltungen daraus entwickelt haben oder andere Geschäfte daraus entwickelt haben, andere Marketingmaßnahmen. Unter anderem, was einer noch meiner absoluten immergrünen Highlights für mich ist, dass über Umwege bin ich an einen Kassler Rapper gekommen, also der kommt, ist glaube ich, kommt aus Osnabrück, aber zu dem Zeitpunkt hatte er in Kassel gelebt, das ist der Rano, liebe Grüße auch, und der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, er würde eine neue Platte machen und ob wir die nicht sponsern wollen und wir könnten damit auf die Platte draufkommen und könnten überlegen, ob wir noch drumherum, die wollen auch ein Video drehen, gemeinsam ein Video drehen. Und meinte ich immer so, ja, okay, cool. Und er so, ja, und außerdem auf der Platte ist Master Ace mit drauf. Jetzt muss man wissen, Master Ace ist echt eine Hip-Hop-Ikone aus den USA, den ich gar nicht, zu meiner Schande gestehen, zum damaligen Zeitpunkt so viel gehört habe, ist irgendwie an mir tatsächlich vorbeigegangen. Also ich habe den mal irgendwie so wahrgenommen, aber ich war jetzt nicht so der Fan. Und er meinte, und Spex ist da drauf. Ich so, oh, krass, Spex. Also Spex ist ein deutscher Rapper. Master Ace wahrscheinlich viel, viel, viel bekannter und eher so ein Heroenstatus. Liebe Grüße an Spex, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber im Gegenteil, ich habe gesagt, wegen Spex mache ich, weil Spex ist ein deutscher Rapper, den ich schon lange gefeiert habe. Ist ein extrem guter Freestyle, hat auch coole Texte. Ist auch so aus der gleichen Zeit wie Fettes Brot 1-2 und ich habe den immer mal auf Konzerten gesehen und war einfach Fan von ihm, habe gesagt, krass, okay, für Spex, cool, machen wir. Und dann auch klar, weil ich ja wusste, dass ein Video dreh, und dann kam tatsächlich auch Master Ace, der hatte einen Auftritt in Hannover. Und da sollte dann der Videodreh sein. Und ich habe dann gleichzeitig das Backstage-Catering für Master Ace Crew und die Crew gemacht und Specs und so weiter. Und fand ich mega cool. Und auch das fragt Nico Backspin in seiner Podcast-Reihe, was ist Rap für dich immer, ob man mal irgendwie beruflich auch dann Verbindung tatsächlich irgendwie mit Rap hat und was da so der Highlight-Moment ist. Und das ist genau mein Highlight-Moment, als ich dann Backstage bei Master Ace, Specs und den ganzen Leuten war und dann auch Master Ace kennengelernt habe. Ein herzensguter Mensch, unfassbar, die ganze Crew. Und die haben das so dankbar aufgenommen, dieses Ganze, was wir da gemacht haben, dieses Backstage-Catering, also wir haben da, oder ich habe da für die dann frisch Smoothies und so weiter gemixt und die haben das so mega cool abgefeiert. Und es war dann, da ist auch ein Video entstanden, das haben wir verknüpft mit dem immergrünen Gewinnspiel und zwar mussten die Leute zählen, wie oft ein immergrünen Becher in dem Video zu sehen ist und da hatten wir eine schöne Marketingaktion draus generiert und für mich klar ein Highlight, Specs vor allem getroffen und auch dann Master Ace kennengelernt, Rano. War ein richtig cooler Abend und führte auch dazu, dass ich nochmal ein zweites Mal Catering für Master Ace gemacht habe, als Master Ace in Kassel war und hier einen Auftritt hatte, der sich da auch tatsächlich zurückerinnern konnte an Hannover, wo ich das erste Mal war. Und da war es dann auch so, da war er mit Marco Polo, ist DJ, unterwegs. Und ein Freund von mir hat dieses Konzert veranstaltet, hat mich gefragt, ob ich da Catering machen konnte, weil er auch mitbekommen hat, dass ich das schon mal gemacht habe. Ich sage, ja klar, cool, komm, machen ein bisschen Essen und Getränke. Und die sind überwiegend vegan, war das, glaube ich, dann auch die Ansage. Und wir haben dann da aufgefahren, aufgebaut und auch da wieder diese Leute, die wollten eigentlich ursprünglich, hatten den Tisch reserviert im relativ angesagten veganen Restaurant in Kassel und die fanden dann unsere Sachen so cool, dass sie diesen Restaurantbesuch abgesagt haben und haben sich komplett durch unsere immergrün Welt verköstigt, also das, was wir da angekarrt hatten. Und das war einfach ein cooler Moment und das führte noch weiter dazu, dass wir mehrere Sachen gesponsert haben, die dann Hip-Hop-Sachen, die in Kassel waren, unter anderem ein MC René-Konzert haben wir mit gesponsert, was aber, glaube ich, ausgefallen ist, wenn ich mich recht erinnere. Und was auch ein mega Highlight war, ist eine Hip-Hop-Veranstaltung in Kassel, nennt sich MyJam, gibt es leider nicht mehr. Bei der ersten, wo wir angefragt wurden, haben wir rein nur Sponsoring gemacht und haben die Warm-Up-Party, glaube ich, bei uns im Laden gemacht. Das war dann wieder so eine Veranstaltung, wo wir Beats, Cuts und Raps gemacht haben. Und ein Jahr später haben wir aber das komplette Catering, also die komplette Gastronomie auf der MyJam gemacht. Und auch das war mega anstrengend, aber auch da wieder mein Hip-Hop-Herz höher geschlagen, weil auf der MyJam selber war Hip-Hop-mäßig so viel großartige Artists, unter anderem auch wieder Spex, den ich da wieder getroffen habe und das war einfach ein Highlight und da macht das auch extrem viel Spaß, auch wenn man da extrem viel arbeitet, mehr oder weniger nichts dran verdient, aber das Gesamte macht es dann einfach so geil und das zeigt mir einfach hier als Learning vielleicht raus, wenn irgendwas mit Leidenschaft da ist, dann ist egal, wie anstrengend das ist, egal, nicht egal, ob man damit Geld verdient. Also man kann nicht nur Sachen machen, mit denen man nie Geld verdient oder Draufleger machen, aber selbst wenn man damit nicht so viel Geld verdient, überwiegt dann doch die Freude durch die Leidenschaft. Das ist so mal das Thema Hip-Hop-Kontext in Bezug zu Immergrün. Da bin ich jetzt ein bisschen gesprungen, weil ich habe mich ja vorher als Berater selbstständig gemacht. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Ich bin erst in ein Beratungsunternehmen gegangen und habe mich dann 2008 dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und da hat mich etwas begleitet. Das ist die Platte von Curse namens Freiheit. Und dieses Lied Freiheit habe ich hoch und runter gehört und habe auch ein Zitat daraus aus dem Intro: Freiheit entsteht im Handumdrehen, dadurch sein Leben selber in die Hand zu nehmen, auf die Rückseite meiner Visitenkarte genommen und auch ganz oft in meinen Präsentationen wieder verwendet. Und ich weiß noch, als ich die Abschieds-E-Mail von diesem Unternehmen, wo ich angestellt war, an die ganzen anderen Mitarbeiter und Berater geschrieben habe, diese E-Mail, ich habe sie gesucht, ob ich sie finde, aber ich habe sie leider nicht mehr gefunden, die war auch voll gespickt mit Hip-Hop-Zitaten und dieses Verwenden von Hip-Hop-Zitaten ist ja etwas, was sich dann auch weiterhin die ganze Zeit durchgezogen hat. Allein bis hin hier in diesen Podcast, da ja mittlerweile jede Podcast-Folge mit einem abgewandelten Hip-Hop-Zitat anfängt, auf meiner Internetseite findet man das wieder. Und ich habe im letzten Jahr erstmalig die Jahresplanung mit meinem Mitarbeiter zusammen gemacht und habe da quasi so ein kleines Event rausgemacht. Und als Start musste er mit mir auf ein Hip-Hop-Konzert gehen und zwar auf ein Konzert von MC René. Er selber hört wenig Hip-Hop, würde ich jetzt mal sagen. Gibt's ja auch eine Folge zu, wo ich Tobi vorstelle. Und aber auch da war wieder klar, okay, war jetzt der Zufall, dass genau an dem Datum natürlich ein Hip-Hop-Konzert in Köln war. Aber das muss dann natürlich mitgenommen werden, damit man in den richtigen Vibe reinkommt für eine solche Jahresplanung. Das soll sie jetzt erstmal gewesen sein, meine kleine unternehmerische Hip-Hop-Reise. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen rüberbringen, warum ich sage, dass Hip-Hop mich und Rap mich eigentlich die ganze Zeit in meinem unternehmerischen Handeln begleitet und mein unternehmerisches Handeln teilweise auch prägt. Und ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass ich meinen Musikgeschmack auch so ein bisschen verändert hat oder neue Künstler, die ich früher eigentlich gar nicht so sehr mochte. Ich hatte gesagt, sogar gehasst habe, als gerade auch Kool Savas beispielsweise aufkam. Heute bin ich ja riesen Fan von seiner Musik und ich hatte vorhin gesagt, weil viele Sachen habe ich einfach verstanden. Ich habe damals nicht verstanden, weil ich in einer ganz anderen Lebensweise war, viel unbekümmerter und so weiter. Und aber die Musik und gerade so Straßenrap, auch wenn er jetzt da gibt es auch solchen und solchen, aber wenn er auch lyrisch gut gemacht ist und so weiter und auch inhaltlich, gibt der so viel Kraft und zeigt eigentlich auch Unternehmertum so gut auf, weil gerade wenn es Songs darüber sind, und da gibt es ja sehr viele, wie man es von ganz unten nach ganz oben geschafft hat, dass man immer wieder aufstehen muss, dass es Rückschläge gibt, dass man hinfällt, dass man trotzdem weitermacht, dass Erfolg kein Glück ist, um jetzt mal Kontra K vielleicht zu zitieren, dass man aber irgendwann, wenn man konstant dran bleibt, den Erfolg seiner Früchte erntet und an den Punkt kommt, wo dann auch Savas beispielsweise rappt, mein Sohn will Skifahren, lass los direkt, für den Moment hier habe ich so gerappt. Das für mich ja, das Sinnbild hatte ich mal so gesagt, für eine Umschreibung von unternehmerischer Freiheit. Und auch da finde ich immer, man kann sich so viel Kraft und Stärke und Motivation aus Rap-Texten ziehen. Und die beschreiben einfach sehr schön so einen unternehmerischen Lebenszyklus auch. Und von daher fragt Nico Beckspin auch ganz oft dann in seinem Podcast immer noch mal seine Gäste, gibt es noch irgendwie Rapper, die du hier jetzt zwingend erwähnen möchtest, die man hören sollte, um dich zu verstehen, um was Rap für dich ist. Ich würde es noch mal in aller Kürze machen, so ein bisschen wiederholen, die Rapper, die ich jetzt vor allem genannt habe und vielleicht auch noch ein paar ergänzen, die ich jetzt vorher nicht gesagt habe. Also auf jeden Fall solltet ihr euch Tupac anhören, Fettes Brot anhören, Curse, 1-2, Dendemann, A Tribe Called Quest, LST, The Funky Child, Spex, Rano, Master Ace, Sammy Deluxe, Kool Savas, MC René, Umse, auch Kollega, finde ich, hat teilweise sehr, sehr starke, motivierende Texte und vor allem unvergleichbar gute Wortspiele. Egal jetzt, ob ein Ghostwriter dahinter steckte oder nicht. Auf die Diskussion will ich jetzt mal nicht eingehen, aber geniale Wortspiele. MC René hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Und auf den MC René-Konzert bin ich über den Künstler Galf gestolpert, der mich auch sehr, sehr begeistert hat und der mich sogar so sehr begeistert, dass ich auf dem Konzert nicht nur eine Platte von ihm gekauft habe, die jetzt auch hier hinter mir steht, sondern auch einen Pullover von ihm gekauft habe. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss, weil das auch der letzte Abschluss meiner unternehmerischen Reise war, nämlich das MC René-Konzert bei der Jahresplanung. Dort habe ich Galf kennengelernt, von daher ist Galf der letzte Künstler, den ich euch für heute ans Herz lege. Ich bin für heute draußen, wie ich aus dem 48. Lebensjahr, zumindest wenn ihr diese Folge hört, wenn ich sie aufzeichne, bin ich noch im 48. Lebensjahr. Das war jetzt, glaube ich, richtig. Wie dem auch sei, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dann nächsten Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Hört bis dahin fleißig die Spotify-Playlist Unternehmer Jam Session. Hört euch vielleicht ein paar meiner Hip-Hop-Empfehlungen an. Und dann vergeht die Zeit viel, viel schneller und vor allem viel, viel schöner, denn Hip-Hop macht einfach eine wunderschöne, entspannte Zeit. Bis dahin, ciao, ciao, Mic Drop. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.